Ja, das Thema Heiligung. Wir haben ein Themenjahr als Gemeinde und man vergisst es beinahe bei all den Situationen, bei all den Informationen, bei all dem, was wir im Moment erleben mit Covid-19 und all diesen Dingen und den Schlachtereien rechts und links. Und ich finde das auch sehr interessant. Ich habe gestern einen Artikel gelesen, dass das Coronavirus mit all seinen Mutationen, das scheint also relativ zügig und schnell sich zu mutieren, und es gibt verschiedene Stämme in China und Europa und Asien und was nicht alles, und dass man die Erfahrung macht, dass bestimmte Stämme dann auch, wenn sie zu tödlich sind, ihren Wirt sozusagen schnell umbringen und wahrscheinlich, wenn man das mit anderen Viren vergleicht, dann die Tödlichkeit eines Virus abnimmt über die Jahre, Jahrzehnte hin, und dass man wahrscheinlich mal festgestellt hat, dass wahrscheinlich dieser Übergang mit den Mutationen von einem Tier als Wirt auf den Menschen etwa 50 Jahre gebraucht hat, bis dann eine Mutation in der Lage war, dass dieser Covid-19 sich bei uns Menschen andocken kann und so weiter und so weiter. Das ist hochinteressant. Aber man kann das vergessen darüber, was wir als Gemeinde vorhaben, nämlich ein Themenjahr, geistliches Themenjahr. Und es sind so viele interessante Sachen, die man hier und da und dies und jenes und Interviews zu allen möglichen Sachen, und können wir jetzt Urlaub machen, der erste Feriensonntag heute, dass man eigentlich dieses Themenjahr vergisst. Welches Thema war diesen Monat noch? Mir jedenfalls geht es manchmal so. Es sind so viele interessante Dinge rechts und links daneben. Und wir haben eigentlich vor als Gemeinde, dass wir uns um geistliche Fragen kümmern und dass wir uns dieses Jahr vorgenommen haben mit diesem Themenheft. Es sind noch einige, nehme ich an, auch im Büchertisch. Also bei mir sind noch mindestens zwei, die ich weitergeben könnte. Kostenfrei für jeden, der es haben möchte, ist jetzt genau die Hälfte. Der Monat 7 fängt ja jetzt demnächst erst an. Heute ist noch Monat 6. Also wir sind genau zur Hälfte. Man kann noch einsteigen in diese Fragen. Und zwar die Fragen, wo geistlich Entscheidungen in meinem Herzen stattfinden. Und ich habe mir so ein Pappherz, nein, das ist ein Filzherz, mitgebracht, um das deutlich zu machen. Es geht uns nicht um diese äußeren Dinge mit Covid-19 und den ganzen Ängsten, infiziere ich mich oder nicht, oder dürfen wir die Maske ja oder nein oder singen oder doch. Sondern es geht uns eigentlich darum, dass wir uns kümmern wollen um den Bereich des Herzens, des Menschen, den die Bibel als Herz des Menschen bezeichnet. Da, wo unsere Maßstäbe sind, da, wo unsere Entscheidungen getroffen werden, da, wo die Art und Weise sitzt, wie wir mit anderen Menschen und mit uns und mit Dingen und Sachen und Situationen umgehen, da, wo diese Entscheidungen getroffen werden, wie sieht es da eigentlich bei mir aus? Was sind die Dinge, die meine Entscheidung, meine Reaktion auf andere Menschen prägen? Darum wollen wir uns eigentlich kümmern. Das war uns wichtig zu Anfang des Jahres und auch schon im letzten Jahr. Und dann liest man Artikel über die Mutationsfähigkeit von Covid-19. Und ich habe dann auch gelesen, dass sie die einzelnen Mutationen durchnummeriert haben. Es ist also hochinteressant, wie die Wissenschaft damit umgeht. Aber man sollte das Thema, dieses geistliche Thema, nicht vergessen über all dem. Ob man jetzt Angst davor hat, sich zu infizieren oder nicht. Das ist schon eine echte Herausforderung. Gott zu begegnen, Gott zu suchen, mit ihm zu leben, neue geistliche Impulse zu bekommen. Einmal still zu sein und vor Gott stillhalten. Und das tut uns auch gut. Und das tut uns, wo wir in der Einflugschneise des Düsseldorfer Flughafens sind, auch gut, wenn morgens um 6 Uhr nicht an jedem Tag die Düsenjäger da anfangen zu starten, Ruhe zu haben. Wir leben in einer Zeit, die von Hektik geprägt ist und das Geldverdienen so ganz wichtig ist. Das ist für uns Maßstab in unserem Leben. Je mehr Geld, desto besser. Einmal still zu sein, die Maske vorm Mund zu haben und Ruhe zu halten. Nicht alles zu sagen, nicht alles zu kommentieren, nicht jeden Twitter abzusetzen oder zu lesen, das tut uns gut. Und manchmal hat man ja den Eindruck, dass bestimmte Leute drüben über den großen Teich auch gut täte, wenn sie mal nicht jeden Tag irgendwas twittern, was dann unsere Nachrichten wieder kommentieren müssen. Ruhe zu halten, mal vor Gott Stille zu halten. Meine Reaktionen, meine Entscheidungsmechanismen einfach mal zu befragen. Wir haben diesen Monat ein Lernvers. Ja, wo haben wir ihn heute? Neu belebt durch ihn. Das ist das Thema dieser ganzen Woche, dieses ganzen Jahres. Und dieses Mal ist das Thema Heiligung dran. Neu belebt von ihm das Thema Heiligung. Neu werden in der Art und Weise, wie in meinem Leben sich Dinge abspielen und wie das in meinem Leben aussieht. Und dann ist dieses Bild mit der jungen Frau, die eine Strecke, eine Straße sehr schnell rennt und vor sich hinrennt. Hebräer 12, Vers 14. Jage dem Frieden nach mit allen und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen will und schauen wird. Heiligung ist sicherlich ein Thema, was in unserer Gesellschaft keinen hohen Stellenwert hat. Wem würden wir, welchen Dingen würden wir nachjagen? Dem Geld sicherlich, dem Ansehen, der Ehre vielleicht, aber vor allen Dingen dem Geld. Jage dem Geld nach, damit du möglichst viel kriegst. Das ist die Prämisse in unserem Leben und in unserer Gesellschaft. Hier ist es aber sehr deutlich, dass es um Frieden und Heiligung geht, um die Veränderung meiner Person. Im Hebräischen, ist das an die Hebräer, gut, das Neue Testament ist ja in Griechisch geschrieben, aber es ist an Hebräer geschrieben. Im Hebräischen gibt es extra Verbformen, die das intensive Tun betonen und das intensive Erleiden. Es gibt eine Passivform und eine Intensiv-Passivform. Es gibt ein Tun und ein Intensivtun. Wir würden sagen, entweder du tust es oder du tust es nicht. Nicht entweder man macht es und macht es nicht. Für den Hebräer ist es eine interessante Aussage, nochmal deutlich zu machen, wie er das tut. Jage dem Frieden intensiv nach. Und wenn man sich die Verhaltensmuster Israelis, aber überhaupt des Orients anschaut, wie getrauert wird, 7 Tage lang über einem Toten zu weinen, das würde ich als Norddeutscher gar nicht hinkriegen. Aber das gehört zum Leben dazu. Oder das Feilschen im Bazar oder all diese Dinge, es intensiv zu tun, um dabei etwas zu erreichen, etwas zu bewirken. Für uns vielleicht etwas fremd, für den Hebräer ganz wichtig, aber das kommt von dieser Situation her. Jage dem Frieden nach heißt, dass man nicht nur hinterher schlendert und mal gucken, ob ich ihn kriege oder so irgendwas. Dann läuft der Friede und die Heiligung weg. Und das macht so ein bisschen diese Situation oder dieser Bibeltext eben aus. Heiligung ist keine Option. Schau mal, ob du sie einkriegst, aber wenn es nicht ist, dann ist auch in Ordnung, sondern es geht darum, gerade auch um den Halbsatz, der dahinter steht, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Heiligung ist etwas, was mich verändert. Wenn ich mit Gott unterwegs bin, wenn ich mich entschieden habe, mit ihm an seiner Seite zu sein, zu leben, dann werde ich verändert. Das ist die Erfahrung, die wir machen. Wenn ich mit Gott unterwegs bin, dann muss man das schon blockieren, dass seine Gegenwart mich nicht verändert. Dann muss man schon auf Blockade aus sein, um diese Veränderung wegzudrücken oder zu verhindern oder nicht zuzulassen im eigenen Leben. Das ist wahrscheinlich genauso, als wenn Mose in die Nähe Gottes kommt und mit seinem Angesicht die Gegenwart Gottes schaut und dann sein Angesicht beginnt zu glänzen. Oder wenn man im Lotto gewonnen hat, dann nicht zu lächeln oder sich nicht zu freuen, das muss man schon irgendwie wegdrücken. Das ist automatisch, dass das in meinem Leben dann kommt. Und so ist auch der Wochenspruch, den wir gerade gehört haben, zu verstehen. Ein Vers, des Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Am Ende einer Geschichte. Zachäus. Zachäus, derjenige, dem Jesus begegnet in Jericho. Eine große Stadt, eine wichtige Stadt, Knotenpunkt mehrerer Karawanenwege und eben auch der Strecke nach Jerusalem. Wenn man von irgendwoher nach Israel, nach Jerusalem will, dann muss man über Jericho gehen. Denn da ist das große, relativ große Tal, wo es dann in Richtung Aufstieg nach Jerusalem geht. Das heißt, derjenige, der dort Oberzöllner ist, das heißt, das Raus- und Reingehen mit der Hand offen, gib mir Geld, bewacht, der hat schon den richtigen Moment, den richtigen Ort gefunden, um Geld zu haben, Geld zu bekommen. Also wenn man Oberzöllner werden möchte, dann sollte man es in Jericho oder einer ähnlichen Stadt werden. Und wenn man dann in so einer wichtigen Knotenstadt dann auch noch Oberzöllner geworden ist, dann muss man das schon wollen, dann muss man das schon gewollt haben. Das wird ja nicht einfach so. Dann muss man sein Leben schon ausgerichtet haben danach, was will ich in meinem Leben erreichen. Wenn ich Hand auf, gib mir Geld erreichen will, dann muss man das so machen. Und dann geschieht das, was man im Leben als Mensch die Erfahrung macht mit den Saatkörnern. Das, was ich aussähe, geht dann auf. Das ist ein Wort der Gnade und ein Wort des Gerichtes gleichermaßen. Das ist ein Wort der Gnade und des Gerichtes gleichermaßen. Es ist Gnade für diejenigen, die eine gute Saat ausgesät haben. Es wird nichts anderes aufgehen, bis auf ein bisschen Unkraut vielleicht. Und wenn du gute Saat aussäst, Weizen oder was auch immer, dann wird das aufgehen. Das ist ein Segen, eine Hilfe Gottes. Aber wenn du Blödsinn ausgesät hast, dann wirst du das auch ernten müssen. Das ist gleichzeitig ein Wort des Gerichtes. Es geht nichts anderes auf, als das, was du ausgesät hast. Deswegen die Frage, was sähe ich in mein Herz hinein? Was sind die Maßstäbe und die Beweggründe in meinem Leben, bestimmte Entscheidungen zu treffen? Ganz, ganz wichtig. Wenn du nur so in dein Leben hineinstolperst, man wird nicht Oberzöllner in Jericho, wenn man es nicht vorhat. Denn die Konkurrenz ist groß, garantiert. Man muss das schon wollen. Aber was handelt man sich damit ein? Eine Menge Ärger. Diejenigen, die mit der römischen Besatzungsmacht kollaboriert haben, waren nicht die angesehensten im Volk. Man hat zwar eine Menge Geld gemacht, aber man hat eine Menge Beziehungen verloren. Was geht auf? Was geht auf als Saat in meinem Leben, wenn ich bestimmte Entscheidungen treffe? Man muss schon das gewollt haben, und erntet das dann auch. Das ist so einfach und banal, aber so massiv, wie es dein Leben begleitet. Bis ans Ende deines Lebens wird es dich begleiten, was du am Anfang deines Lebens ausgesät hast. Deswegen überlege, was du da sähst. Welche Maßstäbe du in dein Leben hineintust, denn du wirst es am Ende deines Lebens, und wenn du 60, 70, 80 geworden bist, wirst du immer noch darüber trauern, über die Entscheidung, die du am Anfang getroffen hast. Warum habe ich das nur gemacht? Und wenn man sich so ein wenig in diese Geschichte hinein vertieft und liest, was für eine Sehnsucht hatte dieser Zachäus, nur einmal mit Jesus, ihn nur einmal zu sehen, diesen Mann Gottes zu sehen. Und dann war er noch klein von Wuchs. Möglicherweise war eine große Sehnsucht in seinem Herzen entstanden, diesen Lebensstil, den er sich da ausgesucht hat, endlich sein lassen zu können. Als Jesus ihm dann sagt, Zachäus, ich muss heute in dein Haus gehen. Ich muss. Nicht, fällt er fast vom Baum. Nicht, so schnell kann er gar nicht rennen und ist dann sofort da ein großes Festmahl. Dieser Geizknochen macht ein großes Festessen und lädt dann noch ganz viele Leute zu. Derjenige, der auf das Geld achtet, der geizig ist bis zum geht nicht mehr, lädt alle Leute ein und sagt, wunderbar, ich freue mich, dass ihr alle da seid und mir das Geld wegfuttert. Da denkt man ja, hoppsala, ist das der gleiche Mann? Und dann stellt er sich während des Festessens, vielleicht sogar ganz am Anfang des Festessens hin und hält eine Rede und sagt, liebe Leute, ihr wisst, dass ich so viele betrogen habe, ab heute bin ich ein anderer Mann. Wen ich betrogen habe, dem gebe ich das vierfach zurück. Wenn ich als Pastor sage, ihr geht heute nicht aus diesem Gottesdienstraum, ohne mir versprochen zu haben, nachher beim Mittagessen steht jeder von euch auf, bekennt seine Sünde und sagt, liebe Frau, lieber Ehemann, liebe Kinder, lieber Gast, ich habe so oft dich betrogen. Und dir Geld aus dem Portemonnaie geklaut oder was auch immer. Ich will das alles zurückgeben. Wenn ich das von euch verlangen würde, würdet ihr protestieren, zu Recht. Das kann man doch nicht machen. Und wie kommt der dazu vom Mikrofon? So was? Aber bei Zachäus ist das Erleben der Gegenwart Jesu, der Gegenwart Gottes, dass dieser Mann die Liebe Gottes mitgebracht hat und sagt, ich muss heute bei dir sein. Er hält ihm ja keine Predigt, wehe, dass du dieses Geld, unser ganzes Leben musst du verändern, wie kommst du dazu? Er hat ihm ja keine Predigt gehalten, Jesus. Es ist einfach durch die Nähe Gottes geschehen, dass Jesus ihn angenommen hat, so wie er ist, und die Veränderung, die bei dem Zachäus geschieht, ist so massiv, das würde ich mit keiner Predigt von diesem Mikrofon aus bei euch hinkriegen. Die Gegenwart Gottes verändert und du musst es schon blockieren, damit du es nicht hinkriegst. Heiligung. Was löst Heiligung aus? Das kann man doch so nicht machen. Ja, wahrscheinlich kann man das so auch nicht machen. Es wird offensichtlich auch geschenkt. Es wird ja offensichtlich dem Zachäus einfach so durch das Erleben der Gegenwart Gottes geschenkt. Und am nächsten Tag, vielleicht Montag oder was, morgen, da muss er es ja dann machen. Dann kommen möglicherweise all die anderen Leute und sagen, hey, du hast gestern beim Festessen, also mir hast du damals vor 5 Jahren, vor 10 Jahren, jetzt gib mal vierfach zurück. Man muss es, man kann es nicht machen, aber dann muss man es ja doch machen. Und das ist die Situation von Heiligung. Man kann es nicht machen. Im Neuen Testament gehen wir davon aus, dass Jesus uns seine Nähe, seine Liebe schenkt und seine Vergebung gibt. Wir können das nicht machen. Das wird etwas, das ist etwas, was uns geschenkt wird. Und auf der anderen Seite müssen wir ab Montag, müssen wir es ja dann machen. Es auch leben. Wenn dann die Leute mit der Hand offen kommen und sagen, hey, gestern hast du große Worte, ich kann mich noch genau erinnern, jetzt mach mal hier was rein. Dann muss man es ja machen. Aber das Herz dieses Zachäus scheint dermaßen verändert zu sein, das ist ja nicht nur das Ergebnis einer Predigt, die sehr eindrücklich war und der hat Jesus gesagt, ja Herr, du hast recht, ich bin ein großer Sünder, ich sollte das verändern. Nee. Jesus hat sich nur hingesetzt und angefangen vielleicht schon zu essen. Gegenwart Gottes. Gott verändert uns. Das meint das Neue Testament, wenn der Geist Gottes in uns ausgegossen wird, wenn wir unser Herz öffnen. Was muss in diesem Mann für ein Leidensdruck gewesen sein, aus dem Lebensstil, den er über Jahre hin als Oberzöllner gelebt hat. Von Jahr zu Jahr wurde die Situation verachteter. Die Leute, die sich um ihn scharten, das waren genau solche Leute mit der Hand auf. Ich lebe nur für das Geld und will was haben. Und du bist Oberzöllner, du musst es mir geben oder ermöglichen, gib mir einen guten Platz beim Eingang, beim Haupteingang von Jericho. Er umgibt sich mit Leuten, die genauso geldgierig sind wie er. Und alle anderen Leute, die anders denken, die meiden ihn und sagen, das ist ein Kollaborateur mit den Juden, mit den Römern, das ist gar kein richtiger Jude, der hat mit uns nichts zu tun, was wollen wir mit dem? Er hat gespürt, das, was er am Anfang seines Lebens ausgesät hat, als Entscheidung getroffen hat, hat ihm einen Leidensdruck offensichtlich eingebracht, sodass er vielleicht händeringend nach einer Situation gesucht hat, wo er sich endlich von diesem alten Lebensstil abgrenzen kann, das loslassen kann. So schnell, wie das hier geht. Als Seelsorger würde man sagen, komm, nicht so schnell, 2, 3 Leute und dann zahl ihnen das Geld aus und dann müssen wir mal gucken, wie weit deine Finanzen reichen. Nicht als Seelsorge würde man versuchen, diesen Mann nicht oben durch die Decke hindurchziehen zu lassen. Also komm, bleib mal auf dem Teppich, wir gehen jetzt Schritt um Schritt. Nein, das ist für ihn viel zu langsam. Das geht ruckzuck. Offensichtlich war es ein tiefer Wunsch in seinem Herzen und Jesus war der Auslöser, die Gegenwart Gottes war der Auslöser. Der neue Bund ist so aufgestellt. Zu Anfang werden wir beschenkt. Du musst dir das ewige Leben nicht verdienen. Das ist die Grundentscheidung des neuen Bundes, dass Gott neu anfängt mit seinem Volk und seinen Sohn Jesus auf diese Erde sendet. Jesus trägt unsere Schuld und er bezahlt dafür und er aufersteht, er ist Sieger über das. Und das verändert, dass Gott so auf mich zukommt, dass er sagt, ich möchte und muss heute mit dir sein. Wenn alle dich ad acta legen und mit dir nichts mehr zu tun haben wollen, ich muss heute in dein Haus und wir müssen miteinander mal Gemeinschaft haben und reden. Daher ist es wichtig, deswegen nochmal die Erinnerung daran, die beiden nächsten Predigttexte. Die beiden Bereiche der Heiligung. Der eine Bereich, die Heiligung, die unsere Stellung vor Gott betrifft. Gott verleiht uns diese Heiligung, diese Heiligkeit als Geschenk, wenn wir Kinder Gottes werden. Jesus starb und bezahlte für unsere Sünden, für unsere Unheiligkeit. Gott verleiht uns durch den Glauben an Jesus die Gerechtigkeit seines Sohnes, Jesus Christus. Damit sind wir vor Gott heilig. Gott verschenkt sein Heil. Und das, was wir tun müssen, ist, das anzunehmen, mit beiden Händen aufzunehmen. Zachäus hat eigentlich gar nicht um Vergebung gebeten. Er hat eigentlich ansatzweise von dem, was wir heute sagen würden, wie eine Lebensbeichte aussehen müsste. Nur ansatzweise macht er das. Aber die Sehnsucht in seinem Herzen war mächtig. Zachäus ist derjenige, der deutlich macht, was die Nähe Gottes verändern kann. Aufzustehen, seine Sünden öffentlich zu bekennen beim Festessen. Dann sitzen Leute, die, er lädt ja offensichtlich auch seinesgleichen ein, die sehr genau gehört haben, wie viel will er uns allen dann geben. So sehr auf der einen Seite Heiligung ein Geschenk ist, eine Sehnsucht in mein Herz, so sehr ist es dann auf der anderen Seite auch, dass ich dem Raum gebe, dass ich dem Struktur gebe, dass ich mich Schritt um Schritt auf diesen Weg dann mache. Und deswegen auch der zweite Bereich, persönliche Heiligkeit bzw. praktische Heiligung. Sie ist eine Frucht und die Folge der geistlichen Stellung vor Gott. Sie zeigt sich in der Art und Weise, wie wir denken und handeln. Durch Christus gehören wir zu Gott. Sein Heiliger Geist wohnt nun in uns und verändert uns. Wir können es nicht machen, weil es uns geschenkt wird, und ab Montag müssen wir es doch machen und leben. Manchmal zerreißt uns das, natürlich. Und auf der anderen Seite, es ist ja bei Zachäus eine Entscheidung, die er da trifft. Geldgier war vorher sein Leben. Und dann kehrt er um und sagt, wenn mir Gott nahe kommt, dann will ich mit ihm leben. Geldgier soll nicht mehr mein Lebensmaßstab sein. Da ist Umkehr. Stolz. Wie oft ist Stolz der Bereich in meinem Leben oder der Teil meines Herzens, der mich davon abhält, meine Fehler zu bekennen. Was würde das für ein Kampf mit meinem Stolz sein, öffentlich aufzustehen und meine Schuld zu bekennen? Was würde ich für Argumentationsmechanismen in die Wege schieben, um so etwas nicht machen zu müssen? Und dir wird es wahrscheinlich ähnlich gehen. Beim Festessen und deine Kollegen hören zu, boah, da gibt es vieles andere, aber das würde man nicht machen. Aber diese Entscheidung zu treffen, ich tue es jetzt und ich will es auch nicht mehr anders, ist verblüffend. Man kann das nur erklären, wahrscheinlich mit der Befreiung, die dann geschieht. Mit der Sehnsucht in seinem Herzen und der Befreiung, endlich anders sein zu dürfen, endlich ein sauberes Gewand anzuhaben, nicht mehr das leben zu müssen, nicht mehr mit diesem zerfressenden Geiz und der Geldgier leben zu müssen. Und Jesus hat ja auch Gleichnisse im Neuen Testament, die das deutlich machen. Da ist ein reicher Bauer, der von Jahr zu Jahr seine Scheunen abreißt und immer größere baut und sich von Jahr zu Jahr sagt, nächstes Jahr höre ich damit auf, denn ich habe jetzt irgendwann auch genug, und nächstes Jahr reißt das wieder ab und dann stirbt er an Herzversagen oder was auch immer. Du Narr, war das dein Leben? Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Wenn man anfängt, diesem Geiz oder dieser Geldgier Raum zu geben, dann zerfrisst es dich. Und wenn du zum ersten Mal eine Aktie gekauft hast, die sich um das Zehnfache verbessert, Telekom, nicht ganz am Anfang, 2 Telekom-Aktien, Quatsch, das ging nach oben. Ah, die Leute saßen, nicht, vor dem Fernseher, war schon wieder, ja, nicht? Wenn du das erste Mal Blut geleckt hast an dieser Stelle, das geht aber ab. Und wenn du merkst, hey, das funktioniert ja. Und wer hat schon 2 Telekom-Aktien? Dann kaufe ich die 3., die 4., die 5., die 10., 20. Manche haben Schulden aufgenommen, um dann die Telekom und so weiter und so weiter. Wenn du das erste Mal Blut geleckt hast an dieser Stelle und du merkst, das funktioniert. Und was hat es gegeben, als dann die nach unten abgedüst ist. Oder jetzt, wir erleben das ja wieder mit, einige haben ihre Rente darauf aufgebaut und die Aktien gehen hoch und dann gehen sie runter und die Rente ist weg. Und plötzlich bist du von dem, von diesem Rausch ganz bis nach unten auf den, wenn Geldgier, wenn Geiz dich anfängt zu zerfressen, wenn du das erste Mal Blut leckst, du musst richtig gegenhalten. Sonst frisst dich das Ding auf. Und du sehnst dich irgendwann nach dem Moment, wo du den Absprung hin, wer könnte mir helfen, dass ich aus diesem Teufelskreis rauskomme? Geiz und Geldgier ist schlimm. Und der Stolz, das zugeben zu müssen vor anderen, dass ich da eine falsche Entscheidung, die falschen Aktien, aber auch die falsche Entscheidung, die Sehnsucht und der Leidensdruck. Und dann kommt Jesus auf dich zu und sagt, heute noch muss ich mit dir in deinem Hause sein. Manchmal sind es solche Situationen, die dann den Schalter umlegen. Und das muss man dann auch ergreifen, wo man spürt, so kann ich und so will ich nicht weiterleben. Das soll nicht mehr so sein. Pharisäer. Die Pharisäer sind in einer Zeit entstanden, als Israel aus dem Exil kommt, aus dem babylonischen Exil, 538 geht es ja los. Das heißt, bis Jesus 500 Jahre Zeit etwa. Und da sind verschiedene Schattierungen innerhalb dieser Heiligungsbewegung entstanden. Heiligung, Gott hat ihnen ermöglicht, zurückzugehen ins gelobte Land. Und es sind die Leute gekommen, die das heilige Land wieder aufbauen wollten. Das waren die Leute, die wirklich Interesse hatten an Heiligung. Und es sind solche Leute entstanden, wie die Essener, die das Kloster Qumran gegründet haben, also nur das Abschreiben und Lesen des Wortes Gottes auswendig lernen. Es sind Leute entstanden wie die Zeloten, die das heilige Land dann von der Besatzungsmacht, den Römern, auch mit dem Messer im Gewande reinigen wollten, damit das heilige Land wieder rein ist, indem man Leute umbringt. Und es sind die Pharisäer entstanden, die alle Gebote Gottes erfüllen wollten und dann noch mehr zum Schutz schärfere Gebote drumherum gebaut haben, damit man wirklich heilig lebt. Und sie haben Minze und Dill verzehntet und was weiß ich was, Gewürze und dies und jenes und Kümmel. Aber sie haben gemerkt, dass die Menge und die Schärfe der Gebote so scharf ist, dass sie selber nicht leben konnten. Und über die Jahre hat sich ein Regelwerk entwickelt, dass man bestimmte Gebote dann doch nicht mehr halten muss. Es war verboten, am Schabbat zu reisen, 100 Schritte bis der Schabbatweg. Aber wenn man auf Wasser reist, ein Schiff auf dem Mittelmeer kann man nicht anhalten am Schabbat, man hat da nicht die Möglichkeit, irgendwo den Anker zu werfen. Also hatten die Rabbiner gesagt, am Schabbat kann man auf Wasser reisen. Naja, dann legt man eben auf sein Kamel einen Sack Wasser oben und reist auf Wasser. Es gab eine ganze Reihe von solchen und ähnlichen Gesetzen, wo man auf der einen Seite den Geboten Gottes versuchte, Genüge zu tun, und auf der anderen Seite sich kleine Hintertüren zu bauen, um zu sagen, naja, ich habe die Gebote Gottes ja doch erfüllt. Und Jesus sagt, nee, so könnt ihr mit Gott nicht umgehen, das geht nicht. Heiligung, das ist gut, aber nicht so, wie die Pharisäer das machen. Sie hatten verstanden, dass sie als heiliges Volk heilig leben sollten, aber waren in ihrer Art und Weise dann doch so schizophren geworden. Auf der einen Seite wollte man heilig sein und merkte, man konnte es auf der anderen Seite doch nicht tun. Und deswegen quakten sie am laufenden Band hinter Jesus und seinen Jüngern her. Und eine Geschichte, die ich mit euch lesen möchte, aus Markus 7. Eines Tages kamen Pharisäer und Schriftgelehrte aus Jerusalem zu Jesus. Dabei entdeckten sie, dass einige seiner Jünger mit ungewaschenen Händen aßen. Dadurch verletzten sie die jüdischen Speisevorschriften und wurden unrein. Die Pharisäer und alle Juden essen nämlich erst, wenn sie sich die Hände sorgfältig gewaschen haben, offensichtlich mit Corona oder eben auch nicht. So entspricht es ihren Überlieferungen. Deshalb also fragten die Pharisäer und Schriftgelehrten Jesus, weshalb beachten deine Jünger die Speisevorschriften nicht und essen mit ungewaschenen Händen? Jesus antwortete, wie recht hat Jesaja, wenn er von euch Heuchlern schreibt, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber mit den Herzen sind sie nicht dabei. Wenn man im Alltag sich entscheidet, heilig zu leben, steht man schnell in der Gefahr, hart zu werden gegen sich und andere. Manchmal zwingt man sich dann dazu, irgendwas Frommes tun zu müssen. Sie hatten Angst vor Gott. Wenn Heiligung aus der Quelle der Angst gespeist wird, fängt es an, hart zu werden. Dem Zachäus hat niemand sagen müssen, jetzt musst du aber vierfach alles zurückzahlen. Der Mann hat erlebt, dass die Gegenwart Gottes ihn verändert, ihn völlig neu macht. Und ich glaube, das ist der Unterschied. Da, wo die Gegenwart Gottes in dir und an dir wirkt, da ist das ein leichtes, so zu handeln. Wie oft begegnen wir Menschen, die Schwierigkeiten mit der Zigarette haben oder was auch immer. Manchmal ist das eine Hilfe zu sagen, dann lass diese Zigarette erstmal noch in deinem Leben, wenn du es nicht sein lassen kannst. Okay, kämpf nicht damit, denn du selber bist zu schwach. Aber bete dafür, dass Gott dir begegnet an einer Stelle, wo du von ganz alleine spürst und merkst, das brauche ich gar nicht mehr. Wo Gott selber wirkt und handelt. Vielleicht ist das mit deinem Jähzorn ganz genauso. Dass du merkst, eigentlich sollte ich so mit Menschen nicht umgehen und in dieser Art und Weise mit ihnen nicht sprechen. Aber immer wieder kommt dieser Ärger, aus welcher Ecke in deinem Herzen auch immer. Und du versuchst dagegen anzukämpfen und immer wieder kommt es, weil du unzufrieden bist oder weil du Verletzungen hast aus irgendwelchen Situationen. Dann bete darum, dass Gott dir begegnet in seiner Liebe, dass er dein Herz anrührt und dass er dich verändert. Denn wenn der Geist Gottes doch in unsere Herzen ausgegossen ist, ist er derjenige, der in uns handelt. Du solltest es nicht blockieren. Aber vieles von dem können wir nicht machen, wo Gott uns verändern will. Oder unser Stolz, oder unser Hochmut, oder den Eindruck, dass wir immer an erster Stelle zu sein haben. Wie ekelhaft ist es, wenn der Präsident der amerikanischen, der Vereinten amerikanischen Staaten sich in einer internationalen Konferenz mit den Ellenbogen nach vorne bewegt, damit er auf den Bildern zuerst zu erscheinen hat. Es war ekelhaft. Wenn du das in deinem Herzen, wenn du spürst und merkst, du bist so, weil du immer im Vordergrund stehen musst und du kannst gar nicht anders, weil dir vielleicht dein Vater das so beigebracht hat, dann bitte Gott darum, dass er dich da verändert, dass du nicht immer an erster Stelle, nicht immer im Rampenlicht stehen musst. Bitte jemanden, dich daran zu erinnern, wenn er das bei dir merkt. Wie schlimm ist es, wenn man niemanden hat, der einem diesen Spiegel vor die Augen hält und sagt, du, hast du wieder gemerkt, du bist wieder mit deinen Ellenbogen und ganz nach vorne, damit du auf den Bildern im Seniorenkreis oder was auch immer, im Chor ganz vorne bist. Das fällt den Leuten schon auf. Bitte Gott, dass er dich da verändert. Oder wenn du immer noch nach dem Geld fragst, muss ich wirklich meinen Zehnten zahlen? Kann es nicht auch der Neunte sein? Wenn du mit Gott einen Handel machst, ich habe aber letzte Woche doch meine Kollekte mitgebracht, muss ich diese Woche auch wieder? Und wenn dich solche Art von Fragen wurmen, was machen die in der Gemeinde eigentlich mit meinem Zehn? Machen die das eigentlich richtig? Kaufen die da die richtigen Dinge für? Nicht? Schon wieder ein Mikrofon, schon wieder, weiß ich nicht, eine Lampe, das kann doch nicht sein, muss man doch. Wenn dich solche Fragen zernagen, bitte Gott, dass er dich heiligt an der Stelle. Dass du das Geld loslassen kannst, dass du nicht permanent mit deiner Seele noch an der und an der Stelle drin hängst. Ich gebe euch den Zehnten nicht mehr. Es ist nicht schön, wenn man ein Gemeindehaus baut und es Geschwister in der Gemeinde gibt, die sagen, wenn ihr das aber sonst, zahle ich meinen Zehnten nicht mehr. So kann man schlecht planen. Denn der eine möchte rote Stühle, der andere möchte grüne Stühle, nicht? Und die Kirche rot anzumalen, doch zahle ich meinen Zehnten. Na klar, wenn du merkst, du hängst an der Stelle, weil die anderen in der Gemeinde ganz andere Entscheidungen treffen, bitte Gott, dass er dich davon losmacht. Dass er dich freisetzt von dem, dass du mitbestimmen möchtest. Ja, wenn du in der Gemeindeleitung bist, okay, aber wenn du nicht in der Gemeindeleitung bist, dann musst du das abgeben. Heiligung. frei werden davon. Zachäus hat gemerkt, da muss ich frei werden davon. Das hat mir alle meine Beziehungen kaputt gemacht. Alles, was mir eigentlich an Menschlichem in meinem Leben wert war, hat es mir genommen. Ich will so nicht mehr. David, Psalm 32, ganz ähnlich. Glücklich ist der, dem die Sünde vergeben ist, dessen Schuld zugedeckt ist. Glücklich ist der, dem der Herr die Sünden nicht anrechnet und der ein vorbildliches Leben führt. Als ich mich weigerte, meine Schuld zu bekennen, war ich schwach und elend, dass ich den ganzen Tag nur noch stöhnte und jammerte. Tag und Nacht bedrückte mich dein Zorn. Meine Kraft vertrocknete wie Wasser in der Sommerhitze. Doch endlich gestand ich dir meine Sünde und gab es auf, sie zu verbergen. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Auflehnung bekennen. Und du hast mir vergeben und meine Schuld weggenommen. Deshalb sollen die, die dich lieben, dir ihre Verfehlungen bekennen, solange noch Zeit ist, damit sie nicht in den Fluten des Gerichts ertrinken. Denn du bist mein Schutz und bewahrst mich vor Angst und Sorgen. Du lässt mich über meine Rettung jubeln. Ich will dir Verständnis geben und den Weg weisen, den du gehen sollst. Ich will dich beraten, mein Auge ruht auf dir. Seid doch nicht wie ein unvernünftiges Pferd oder ein Maultier, das Gebiss und Zaumzeug braucht, damit es folgt. Die Gottlosen haben viele Sorgen, aber die dem Herrn vertrauen, sind von Gottes Güte umgeben. Deshalb freut euch im Herrn und seid froh, die ihr ihm gehorsam seid. Jubelt alle vor Freude, deren Herzen aufrichtig sind. Es jubelt einer, dass er seine Schuld hat bekennen dürfen. Und er sagt, König David sagt, als ich es vor Gott verbergen wollte, da hat sich mein Herz verkrümmt und verknotet. Aber in dem Moment, wo ich die Entscheidung getroffen habe, das lege ich Gott hin und ich lasse es los, da wurde ich frei. Da wurde ich fröhlich, wieder neu fröhlich. Ja, manches Mal sind es vielleicht Verletzungen, die dich davon abhalten. Manchmal sind es vielleicht Dinge, wo du den Eindruck hast, zu kurz gekommen zu sein. Deswegen musst du das festhalten, deswegen steht es dir zu. Warum steht es dir zu? Das musst du nicht. Und warum sollten alte Verletzungen von gestern und vorgestern dein Heute und dein Morgen prägen? Lass es doch los. Heiligung. Heiligung, ein Thema, wo es um das Herz geht, da, wo unsere Entscheidungen getroffen werden, wo unser Miteinander geprägt wird. Vielleicht ist es eine Chance, mit der Gesichtsmaske vor dem Mund nichts zu sagen, aber mit zwei Ohren bei Gott zu hören. Herr, wo stehe ich denn bei dir? An welcher Stelle bin ich denn? Und wo möchtest du mich verändern? Herr, damit ich wie David jubeln kann über der Möglichkeit zur Umkehr, weil du mich frei und rein und sauber machen möchtest. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir preisen dich darüber, dass du uns frei machst und dass du den Zachäus angerührt hast. Hab Dank dafür, dass wir wissen und dass es uns in deinem Wort mitgeteilt wird, dass er jemand war, der wirklich Schuld auf sich geladen hat. Er hat Leute ausgebeutet. Und hab Dank dafür, Herr, dass das in deinem Herzen ist, dass du mit solchen Sündern zusammen sein musst, weil du der Arzt bist, wo wir heil werden, wo wir an unserer Seele gesund werden, da wo Rebellion ist und da wo Stolz ist und Hochmut, da wo wir hochmütig über andere denken und sie von oben herab betrachten und behandeln. Hab Dank, Herr, dass du deine Herrlichkeit im Himmel gelassen hast, um bei uns zu sein, um Menschensohn zu werden, um Mensch zu werden. Herr, du hast alles erduldet, was auch wir erleben. Hab Dank, Herr, dass du unsere Schuld trägst und dass du uns einlädst, umzukehren, unser Leben neu vor deinem Angesicht anscheinen zu lassen, verändern zu lassen. Amen. Amen.